Wir bestehen ja alle aus Atomen und Molekülen. Die sehen wir halt nicht mit bloßem Auge. Und deswegen, wenn man sich auf diese Ebene begibt und sie sich versteht und dadurch irgendwie auf gewisse Art sichtbar macht, ist es halt ein Schlüssel zu einer unsichtbaren Welt. Und dann gibt es auch den ein oder anderen Mindblow.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs mit. Tja, und passend zum heutigen Weltfrauentag habe ich mir gedacht, lade ich mir doch einfach mal direkt zwei Frauen ein. Gesagt, getan, und deswegen begrüße ich heute die Chemikerin, YouTuberin und Wissenschaftskommunikatorin Dr. Mai Thi Nguyen Kim und die Autorin, Illustratorin und Musikerin Marie Meinberg. Die beiden haben gemeinsam mehrere Kinderbücher rund um den wissbegierigen Bibi Biber geschrieben. Und der stellt Fragen wie zum Beispiel, sind Dinos wirklich alle tot oder warum leuchten Sterne? Ja, sind gute Fragen. Und deswegen haben wir darüber gesprochen, aber auch, warum schlechte Köche niemals gute Chemiker sein können und warum sich jeder für Chemie interessieren sollte, auch wenn man sich, wie zum Beispiel ich, nur ungern an den eigenen Chemieunterricht zurückerinnert. Ja, und außerdem haben mir die beiden erzählt, was sie denn vom heutigen Weltfrauentag ganz allgemein halten und ob sie glauben, dass wir als Gesellschaft den heute überhaupt noch brauchen. Das und vieles mehr jetzt in dieser Folge von Unterwegs mit. Wir steigen ein, wir fahren los und bitte! So, und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Unterwegs mit dem DB Mobil Podcast, klar. Und ich bin auch wieder am Start, Sebastian, auch klar. Aber heute habe ich zweimal sozusagen die Ehre, mit Personen zu sprechen. Und das im Doppelpack. Ich begrüße heute, und ich gebe es zu, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch ausspreche, Dr. Mai Thi Nguyen Kim.
Ja, ja, war sehr gut. Mhm.
Oder? Schlecht war das nicht.
Doch,
ich habe es
aber
ich habe es in Lautschrift aufgeschrieben. Ja. Ich glaube,
warte, wie hast du auch,
ich glaube, das geht schon als Rassismus durch, so wie ich es geschrieben habe.
Ja, das habe ich dir ja gegeben, die Eselsbrücke, okay, mit Nürnberg. Ja.
Und Marie Meinberg, das finde ich, habe ich sehr gut ausgesprochen.
Das hast du dir auch
Jetzt habe ich mir auch aufgeschrieben.
Hat er sich auch, ja, das wirklich aufgeschrieben.
Habe ich mir auch aufgeschrieben. Und hier oben steht auch. Und ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen.
Danke.
In der ICE nach Hamburg. Warum fahren wir nach Hamburg?
Da ist
nicht, weil ich da wohne.
Ja, da ist der Oettinger Verlag.
Liebe Grüße an
Liebe
die ganze
Grüße
Oettinger
gehen raus.
Bande. Echt, wir haben eine richtig tolle Oettinger Bande bei uns im Verlag, die mit uns gemeinsam diese tollen neuen Bücher gemacht haben.
Und ich muss ja sagen, ihr wisst ja höchstwahrscheinlich auch, sowohl, ich sag Mai, nicht Mai Thi, sondern Mai, oder?
Ja, genau.
Mai,
Mai Thi ist für meine Eltern vorbehalten.
Ah, okay. Ich habe es vorhin schon hier meiner Crew erzählt. Ich habe eine Nachbarin, die heißt auch Mai. Und ihr Instagram-Kanal heißt Juni Juli. Finde ich total lustig.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus an Mai, Juni, Juli. Und ich habe im August Geburtstag. So schließt sich der Kreis. Ihr kennt es doch bestimmt auch. Manchmal hört man Leuten an, die man nur hört, dass sie lächeln dabei.
Ja, ja.
Und ich finde, bei euch beiden ist das echt der Fall. Also vor allem auch bei Marie, weil sie hat schon ein bisschen mehr gerade geredet. Ich finde, wir haben eine richtig gute Grundstimmung hier irgendwie. Das,
ja,
freut
klar,
mich gerade total. Wir fahren also zu eurem Verlag. Warum? Das werden wir mit Sicherheit auch nochmal hinterleuchten. Aber Marie, du hast eben ganz kurz, bevor wir gestartet sind, hast du fast eine kleine Lobhudelei aufs Bahnfahren. Ja. Völlig uneingebrieft.
Ja, wirklich.
Kannst du sie einfach nochmal ganz
völlig
spontan...
Unbezahlt. Völlig unbezahlte Werbung. Ja, ich liebe tatsächlich Bahnfahren. Richtig, richtig arg. Für mich und für mein Gehirn ist das ein richtiger Wohlfühlort. Mhm. Ich glaube, weil genug passiert, durch die Bewegung, durchs Rausschauen, dass mir nicht langweilig wird, dass ich nicht hibbelig werde. Gleichzeitig passiert aber auch nicht zu viel, dass es trotzdem echt noch wie so eine kleine Pause ist. Und ich nehme mir super oft Sachen zum Arbeiten mit, zum Malen, zum Schreiben. Und dann höre ich aber irgendwann doch nach ein paar Minuten auf. Also außer es ist super Deadline-Stress. Aber ganz oft höre ich dann einfach auf und schaue einfach nur so aus dem Fenster.
Tatsächlich?
Ja, und das mache ich ja sonst. Wann setze ich mich sonst 2 Stunden irgendwo hin und schaue aus dem Fenster?
Aber hörst du dabei Musik oder tatsächlich auch mal so, ohne Musik?
Also oft habe ich auch Musik, ja, Musik schon, aber oft auch einfach nichts. Einfach nichts. Und mein Gehirn ist halt echt ein wuseliger Ort. Also da ist ordentlich was los.
Das kann ich bestätigen.
Da geht recht was ab. Und beim Bahnfahren ist irgendwie ist okay.
Wie ist das bei dir, Mai? Auch ähnlich?
Ich liebe Bahnfahren eigentlich auch und ich bin früher auch sehr gerne beim Zugfahren eingeschlafen. Also ich glaube aus demselben Grund, warum du gerne, also Pause fürs Gehirn und bei mir dann auch so schön meditativ aus dem Fenster gucken und dieses Geräusch, so ein bisschen wie White Noise. Und ja, aber seit jetzt zwei Kinder da sind, hat man immer so viel Zeug, dass wir seitdem sehr, sehr viel mit dem Auto unterwegs sind. Was ich aber auch ein bisschen bedauere, muss ich sagen.
Wenn ihr beide so aus dem Fenster jeweils guckt, was habt ihr für einen Eindruck von dem, was ihr seht, also hier in Deutschland? Weil wir sind in Köln gerade gestartet und ich hatte heute einen Moment von der Fahrt von Hamburg nach Köln, wo ich dachte, Mann ey, Deutschland ist echt schön landschaftlich. An der einen oder anderen Stelle.
Hattest du in Köln oder wo?
Nee, da nicht. So leid mir das tut. Es war irgendwie so auf freier Wildbahn, dachte ich so. Da war irgendwie so ein See und Wälder und Wiesen und es sah einfach richtig schön aus. Was seht ihr, wenn ihr rausguckt?
Das sehe ich auch. Ja? Ich sehe dann inzwischen auch tatsächlich so Schwärme von Vögeln und denke mir, ah oh krass, Dinosaurier.
Ja. Der Klassiker.
Ja, nee, also jetzt, seitdem wir dieses Buch geschrieben haben. Und solche Momente habe ich schon oft. Also, dass ich einfach so denke, ja, ist doch echt okay.
Ja, für alle, die jetzt zuhören und jetzt schon zum zweiten Mal das mysteriöse Buch hören, reiße ich mal die Moderation kurz an mich. Super. und darf
anmoderieren. Profi mal übernehmen.
Gute Verkäuferin.
Hast du mir gut hingelegt, Marie.
Ja, sehr gerne.
Nee, also mit dem Oettinger Verlag in Hamburg machen wir eine neue Kinderbuchreihe, Marie und ich. Bibi Bieber hat da mal eine Frage. Und vor uns liegt auch schon eines dieser Bücher, das schon gedruckt ist. Sind Dinos wirklich alle tot? Und Spoiler, Achtung, wir spoilern. Nee, weil...
Alle Vögel sind Dinosaurier.
So einfach?
So wie wir Menschen Affen sind, so sind alle Vögel Dinosaurier.
Ich und wenn man das einmal sich bewusst macht, sieht man das auch. Also, findest du nicht?
Doch, ich finde es schon
auf jeden Fall. Wenn man so eine Gans laufen sieht, denkt man sich doch jetzt auch, ah ja, klar, Dino. Warum
oder sind
hat sie Emo. Vorgesehen?
Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass wir uns jetzt natürlich auch im Rahmen für das Buch auch total viel mit Dinosauriern beschäftigt haben. Und auch mit dem aktuellen wissenschaftlichen Stand. Also, da ist Maya eh
wie ist denn immer
ganz vorne
Stand
dabei. Naja, dass man jetzt inzwischen zum Beispiel weiß, dass ganz viele Dinosaurier Federn hatten und bunt waren. Und dieses Bild, was wir eben oft im Kopf haben, wenn wir an Dinosaurier denken, groß, grün, gruselig, ne? Dass das halt auch stimmt, aber dass halt nicht alle Dinosaurier so aussahen. Und wenn man das weiß, dann fällt es natürlich noch einfacher, jetzt die Vögel sich anzuschauen und zu denken, krass, das ist einfach ein Dino.
Also wenn ich an Dinosaurier denke, denke ich immer ans Senckenberg-Museum. Ich bin ja gebürtige Frankfurter, gell? Und da gibt es ja das Senckenberg-Museum und das ist ja, also für ein Kind ist das ja, du stehst da ja mit einem so weit geöffneten Mund, man kann sich's nicht vorstellen und wünscht es sich so her, dass die nochmal wiederkommen.
Sehen, ja.
Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren, oder?
Nee, das wird, also das ist, du meinst jetzt so mit Gentechnik und
ja,
so?
Ja, irgendwie, oder? Ja,
ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht auch zum Glück, also Jurassic
besser
Park
so.
Sozusagen.
Ja. Habt ihr euch den nochmal angeguckt, aus Recherchegründen für euer Buch?
Ich habe mir, das muss ich, das weiß Marie auch, ich bin so jemand, der fast noch kein, also ich habe grundsätzlich keinen Film gesehen. Ich habe selbst Titanic habe ich nie gesehen. Irgendwann wurde ich dazu genötigt, Jurassic Park zu sehen.
Was ist mit Mai los?
Mais.
Nee, pass auf, ich kenne mich gut aus mit Filmen. Ich habe so
aber auf eine besondere Art.
Auf eine besondere Art.
Ich weiß,
mein Hobby ist es, Film-Reviews zu lesen und zu gucken.
Ja?
Das liebe ich.
Okay.
Ich weiß nicht warum.
Geht
das heißt,
schneller.
Ich kann bei vielen Filmen mitreden, ich habe sie aber nie gesehen. Nicht unbedingt, weil ich Filme nicht mag. Irgendwie, ich habe auch irgendwie keine Zeit. Also ich komme irgendwie
aber
dazu.
Hast du einen Lieblingsfilm trotzdem?
Hast du den einen, den du gesehen hast vielleicht?
Serien zählen nicht, Tagesschau auch nicht.
Naja, es ist schon so, dass ich dir jetzt nicht sofort sagen könnte, was mein Lieblingsfilm ist, weil du hast bestimmt einen, oder? Oder du hast wahrscheinlich so, bei dir ist genau das gegenteilige
genau,
Problem.
Mein Gehirn macht
alle
wieder,
Filme
wie ich
gesehen.
Soll jetzt einen Film, ich kann niemals jetzt einen Film sagen, niemals. Also,
ja, ich finde auch, es gibt
müssen
also
wir dann von Hamburg wieder zurückfahren
ich
und
auch
über
mindestens
Filme
fünf Lieblingsfilme in Anführungszeichen. Aber
und ist Jurassic Park einer davon?
Nee, gar nicht.
Ach so, weil es ist ja ein sehr guter Film und er hat spielt eine große Rolle bei Wissenschaftskommunikation. Das war damals ein ganz, also schon eine kleine Revolution an sich, dass sowas wie DNA und sowas grundsätzlich in so einem Hollywood-Film erklärt wurde. Und ich glaube, das hat auch ganz, ganz viele Kinder wollten dann irgendwie dann da oder so, haben da ein neues Bild von Forschung und Wissenschaft bekommen. Und deswegen
und
war das
cooles,
für mich so ein
cooles Bild. Ja,
deswegen war Jurassic Park für mich so ein. Den habe ich aus beruflichen Gründen geschaut.
Ja. Ich möchte mal ganz kurz auch aus beruflichen Gründen verorten, mit wem ich hier eigentlich sitze, und das lese ich ab, weil ihr beide solche Tausendsassas seid. Also Mai ist promovierte Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin und Autorin und wurde bekannt mit, und das kennt man ja tatsächlich, Mai Lab. Auf Funk lief das eine ganze Zeit und du hattest damals zur Corona-Zeit ein Video auf YouTube hochgeladen, glaube ich. Ne? Corona also geht gerade erst los und das ist sozusagen ein
Anfang April 2020
Evergreen
genau.
geworden. Und dementsprechend weißt du tatsächlich nicht nur, dass du von vielen Dingen sprichst, sondern auch wovon du sprichst, weil du einfach wissenschaftlich unglaublich versiert bist und gerade was die chemischen und dementsprechend ja auch leicht medizinischen Dinge angeht, wahrscheinlich ganz genau weißt, was abgeht. Und Marie studierte Kultur- und Kommunikationswissenschaften mit Schwerpunkt Kunst im öffentlichen Raum und Kuration. Dann steht hier noch, dass du ein Multitalent bist, das als Künstlerin, jetzt ist der Bildschirm schon angegangen, wunderbar, Kuratorin, Sängerin, Produzentin, Regisseurin und Autorin arbeitest und.
Da kann auch mal der Bildschirm schon
dazwischen abbrechen. Da kann auch mal der Bildschirm schon dazwischen abbrechen. Also das ist ja völlig absurd und dann malt und schreibt jetzt noch ein Buch, weil, Spoiler, alles, was in diesem Buch zu sehen ist, hat Marie einfach auch noch gezeichnet. Und das sieht toll aus.
Danke. Ja, und das müsst ihr euch halt einfach anschauen.
Kaufen,
ja,
da kann man jetzt nicht so anschauen. Gut,
kaufen dürft ihr es auch.
Kann man jetzt natürlich im Podcast nicht so sehen. Das tut mir leid. Aber wir haben auch Hörbücher gemacht.
Ja, die kann man
also
hören.
Ist ja, genau, wo wir tatsächlich, weil man eben, so wie jetzt im Podcast, über diese vielen Bilder, die wirklich eine richtig große Rolle spielen bei uns im Buch, weil wir Dinge sozusagen, die wir erklären, immer auch in Bildern erklären, nicht nur in Wortbildern, sondern dann auch in Bildern erklären. beispielsweise Evolution, also wenn wir sagen, alle Vögel sind Dinos oder Menschen sind Affen, wie kann man sich das vorstellen? Dann kann ich mir das ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen, dann kann Mai sich das sehr gut vorstellen und erklärt mir einfach richtig, richtig lange und viel und ausführlich, wie Evolution, also wie das funktioniert. Und ich frage so lange, bis ich es nicht nur selber verstanden habe, sondern das Gefühl habe, jetzt kann ich es auch einem Biber erklären.
Naja, wir haben es ja schon in der Sesamstraße gelernt, wer nicht fragt, bleibt dumm.
Genau.
Und, dann
und wenn ich nochmal einen Stein in die Runde werfen darf, also wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht richtig verstanden.
Ah, okay.
Das heißt, ich frage wirklich so lange, bis ich es wirklich verstanden habe.
Ja.
Und es ist deswegen besonders, wir haben ja schon ein bisschen auch hier am Gleis vorher geredet, ich glaube, ich bin eher so wie du. Das heißt, Chemie, Biologie, Physik, weiß nicht, war ich jetzt nicht so zu Hause in der Schule. So. Und ich lerne tatsächlich jetzt gerade im Schreiben dieser Bücher, im Denken mit Mai, was eben Evolution ganz genau bedeutet oder auch, was bedeutet das Periodensystem, wie funktioniert das, wusste ich nicht.
Wie kann man das in Lego-Bausteinen darstellen?
Wie kann man das jetzt erklären in Bildern? Dafür finden wir dann tatsächlich einfach Bilder, zum Beispiel Evolution anhand von einem Klettergerüst. Zeichnen wir ein Klettergerüst auf oder das Periodensystem anhand von Bausteinen. Und dann verstehe es nicht nur ich, sondern eben auch Bibi Biber und hoffentlich auch alle Leute, die es lesen, ganz bestimmt alle Leute, die es lesen. Und weil aber eben diese Bilder so wichtig sind für die Bücher und wir gesagt haben, wenn wir jetzt Hörbücher machen, dann ist es super schade, weil die diese wichtigen Bilder nicht sehen. Was machen wir jetzt damit? Deswegen haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir halt Musik.
Okay, dann stelle ich nochmal einen halben Schritt zurück, eine Gretchenfrage. Ist mein Lehrer schuld, dass ich nicht Chemie, Physik und Mathe gut verstanden habe, weil er es nicht gut einfach erklärt hat? Oder bin ich schuld, weil ich nicht oft genug nachgefragt habe?
Also ich finde es immer sehr schwierig, den Lehrern die Schuld zu geben, weil also ich kriege sehr oft die schmeichelhafte Frage, warum ich nicht Lehrerin geworden bin. Und ich habe einen riesen Respekt vor diesem Beruf, weil ich finde ihn auch überhaupt nicht vergleichbar mit mir, die ich jetzt zum Beispiel im Fernsehen oder auf YouTube oder in Büchern Wissenschaft erklären darf, wo wir uns auch die Themen selber aussuchen dürfen und wo wir sagen, okay, ist doch voll geil, also das müssen wir doch jetzt einmal allen erzählen, dass alle Vögel Dinos sind, sondern einen Lehrplan befolgen muss und vor allem eine Klasse vor mir sitzen habe, die ja vielleicht gar nicht freiwillig da ist. Ne? Es gibt ja Schulpflicht. Aber es stimmt schon, dass... Solingen Hauptbahnhof.
Du kannst weiter.
Okay. Und es ist ja leider dann doch so, dass gerade zum Beispiel, ich spreche jetzt mal von Chemie, von meinem Fach, dass in der Schule oft dieser Alltagsbezug nicht unbedingt so hergestellt wird. Und das kann ich sogar selber nachfühlen, weil mein Chemieunterricht in der Schule, glaube ich, auch nicht dazu ausgereicht hätte, um mich zu einem Chemiestudium zu bringen.
Mhm. Weil bei die mir Leidenschaft ist mein, gefehlt hat oder die Begeisterung?
Ja, weil der Bezug, beides, der Leidenschaft und auch der Bezug zum Alltag. Also bei mir ist ja mein Papa schuld, der ist nämlich Chemiker. Mhm. Und durch den war es halt immer so, dass Chemie eher so... wie soll ich sagen, Lebensweisheit, Lebenswissen war. Und Marie, das Geile ist, jetzt, Marie kann das total bestätigen, oder? Du hast Chemie gehasst in der Schule und jetzt, wo wir daran arbeiten...
Ich habe es gar nicht gehasst. Es war einfach, in meinem Leben hat Chemie einfach keine Rolle gespielt.
Das ist ja schon verrückt an sich. Da kriege ich ja schon die Krise, wenn ich sowas höre.
Hast du ein lebensnahes und praxisbezogenes Beispiel,
ja, Kochen
dass
zum Beispiel.
Chemie den ganzen Tag stattfindet?
Ja, also Marie und mich verbindet ja die Liebe zu gutem Essen und Kochen. Und mein Papa, der auch sehr, sehr gut kochen kann und von dem auch das tolle Zitat stammt, alle Chemiker können gut kochen.
Ja, habe ich
und
gelesen.
Und wenn du nicht gut kochen kannst, bist du auch kein guter Chemiker. Aha. Und ich kann natürlich sehr gut kochen. Nee, und dann hat er zum Beispiel immer erklärt, so, ja, warum wird jetzt die Soße dick? Was passiert da jetzt mit den Molekülen, die sich dann vernetzen und dann die Soße andicken? Oder was passiert, warum tut man auch mal an Fleisch Zucker dran und so? Das ist ja alles Chemie.
Verstehst du das Leben besser als ich?
Also Chemie ist so ein Schlüssel zu einer unsichtbaren Welt. Ja, ist also ich habe, glaube ich... Man hat schon einen weiteren Horizont, würde ich sagen.
Ja, ich glaube es fast.
Wir also bestehen ja alle aus Atomen und Molekülen. Die sehen wir halt nicht mit bloßem Auge. Und deswegen, wenn man sich auf diese Ebene begibt und sie sich versteht und dadurch irgendwie auf gewisse Art sichtbar macht, ist es halt ein Schlüssel zu einer unsichtbaren Welt. Und dann gibt es auch den einen oder anderen Mindblow. Back me up, Marie. Du hast es doch durchgemacht.
Ich habe gerade die Reise ja hinter mir von jemandem, die sagt, okay, ich habe keine Ahnung von Chemie. Ich habe keine Ahnung von Physik. Wirklich. Also ich
was unsere Zuhörer jetzt hier nicht sehen, Marie hat Reagenzgläschen dabei. Nein, das und Bunsenbrenner.
Ich habe mich total verändert. Ich habe auch so einen weißen Kittel an.
Und nee. Sie schwenkt gerade einen Erlenmeyer-Kolben mit einer farbigen Flüssigkeit.
Genau. Das mache ich jetzt immer. Immer im Zug. Das ist mein neues Ding. Nee, aber ich habe meine Mutter hatte ein richtig witziges Gespräch mit einer Lehrerin, die gesagt hat, okay, bei der Marie gibt es irgendwie nur zwei Modi. Entweder sie rastet komplett aus, ist wirklich einfach total am Start, weiß, macht alles, ist total engagiert, denkt mit und ist Feuer und Flamme und brodelt wie bescheuert. Mhm. Oder halt, wie kriege ich sie denn dazu, dass sie in den Fächern, wo sie so ist, auch so Feuer und Flamme wird? Und dann hat meine Mama sie angeschaut und hat gesagt, wenn es die Marie nicht interessiert, hat sie gesagt, ja. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, dann gar nicht. Und ich glaube, das ist
was
genau
ja okay
das
Ding. Ist, oder?
Ja, aber ich glaube, genau das ist der Schlüssel. Also es ist gar nicht die Frage, war dein Lehrer jetzt irgendwie dran schuld oder du, sondern ich glaube, in dem Moment, wo du nicht weißt, was hat Chemie mit mir zu tun, was hat Physik mit mir zu tun, warum, and now what? Also warum sollte ich jetzt mich damit beschäftigen, wie was Moleküle sind? Was hat? Warum? Warum interessiert mich das?
Ja, aber es wäre mir fast ein bisschen zu einfach, weil was ich meinte so ein bisschen, als ich dir die Frage gestellt habe, Mai, war, es gibt ja so ein paar Grundvoraussetzungen, die man für das Leben haben sollte und Mathematik ist ja dann zumindest Grund, also was man, glaube ich, so Bruchrechnung und bisschen Algebra halt. Und da frage ich mich halt schon, weil du eben sagtest, oder ihr beide sagtest, so lange Fragen gestellt, bis es verständlich erklärt wurde und du sagst, man hat es dann verstanden, wenn man es kurz erklären kann. Da frage ich mich halt schon, ob ein Lehrer, ohne jetzt zu sagen, er oder sie sind schuld, aber ob einem da vielleicht aus welchen Gründen auch immer, aus Geduld oder aus Zeitgründen, es vielleicht nicht bis zum Erbrechen erklärt haben.
Ich glaube aber, dass du auch keine Fragen stellst und nochmal Fragen stellst und nochmal Fragen stellst, wenn es dich nicht interessiert. Das
Ach
heißt,
so.
Ich stelle ja auch der Mai diese ganzen Fragen, weil es mich gerade interessiert. Und ich glaube, deswegen ist es wirklich, wie du gesagt hast, so ein bisschen so ein Henne-Ei-Ding. Das heißt, ich glaube, was wir auch versuchen tatsächlich mit den Büchern, ist, dass wir sagen, hey, die Frage, sind Dinos wirklich alle tot? Die interessiert dich vielleicht. Aber in diesem Buch beantworten wir ja nicht nur die Frage, ob Dinos jetzt alle tot sind oder nicht, sondern wir reden über Evolution, wir reden darüber, dass die Stärksten nicht immer gewinnen, wir reden darüber, dass wir alle, also Tiere, Dinosaurier, aber auch Menschen besser überleben, wenn wir sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir reden über die Klimakatastrophe, über Massensterben und darüber, dass wir sehr viel besser dran sind als Dinosaurier, weil wir schuld sind. Wir reden darüber, was ist gut daran, wenn man auch schuld ist an was. Das heißt, da steckt wahnsinnig viel drin und wir kommen dann wirklich quasi von einer Frage zur nächsten Frage, zur nächsten Frage, aber ja auch, weil Bibi Biber sie fragt. Warum? Weil Bibi Biber sagt, mich interessiert. Das heißt, ich glaube, was man machen muss, egal in welcher Kommunikation, egal ob man jetzt in der Schule ist oder woanders, ist eigentlich immer nur rauszufinden, was interessiert dich? Und sozusagen das als Einstieg zu nehmen, dafür zu sagen, guck mal, es interessiert dich, Periodensystem, das interessiert dich, weil du dann verstehst, warum Sterne leuchten.
Okay.
Und wenn du das nicht wissen willst, weil du sagst, mich interessiert Periodensystem nicht, dann muss man irgendeine Brücke bauen, um dir zu sagen, ja, aber Sterne interessieren dich doch. Dann erzähle ich dir jetzt, was das miteinander zu tun hat und was es mit dir zu tun hat.
Okay,
ich glaube, das ist der Schlüssel.
Dann sage ich jetzt mal, was mich interessiert. Warum heißt Bibi Biber Bibi Biber?
Weil es richtig cool klingt.
Ja, ja, Bibi Biber, ja, genau. Tatsächlich.
So, ja, so einfach ist es, ja.
Also der stottert nicht oder der ist nicht kalt, sondern heißt Bibi Biber. Und der ist auch nicht mit Bibi Blocksberg verwandt.
Nee.
Nein,
das ist Bibi Biber. Den Bibi schreibt Biber. Man ja auch zusammen.
Hat der einen Nachnamen?
Nee.
Bibi Biber.
Bibi Biber.
Das ist Bibi Biber.
Und das ist Bibi Biber. Er trägt eine blaue Brille.
Wird dir auch gut stehen, die Brille,
ja.
Oder?
Ja, ja, finde ich auch.
Find ich auch,
ja, meine Zähne sind nicht ganz so gelb wie die von Bibi Biber.
Aber ein Glück, dass die von Bibi Biber gelb sind.
Ja.
Weil die sind wirklich gelb. Da wären wir auch immer ganz sauer, wenn wir Biber, gezeichnete Biber mit weißen Zähnen sehen.
Den kennen wir aus der Dentagard-Werbung.
Ja, das ist besonders.
Der arme Biber.
Das ist besonders Werbung. Schlimm, weil das ist ja auch noch die Werbung für ein Zahnpflegeprodukt. Dabei braucht der Biber ja seine gelbe Schicht. Für seine extra harten Zähne.
Okay, aber du könntest wahrscheinlich auch sagen, was in der Zahnpasta für chemische Elemente
also
drin
bitte,
sind.
Bitte immer Zahnpasta mit Fluorid kaufen. Das als kleiner Service.
Hab ich tatsächlich.
Ja, sehr gut.
Hab ich
das ist ja leider auch.
Deswegen hast du auch nicht so gelbe Zähne.
Das geht. Die einen sagen so, die anderen so. Aber gut, okay. Also Bibi Biber heißt Bibi Biber, weil es cool ist. Und es klingt ja auch tatsächlich schön.
Manche Sachen dürfen auch manchmal einfach nur Spaß machen.
Finde ich auch.
Weißt du?
Dieses Buch ist für alle Menschen ab 7.
Ja, genau. Du hast es genau richtig gesagt. Für alle Menschen ab 7. Also Kinder ab 7, Erwachsene ab 7.
Omi und
alle
Opi ab 7.
Menschen ab 7. Also es ist zum Vorlesen gedacht, einfach so auch als Family-Event. Und ich erlebe das ja auch selber als Mutter. Man freut sich ja grundsätzlich immer, wenn die Kinder Spaß haben. Das ist natürlich das Allerwichtigste, wenn die Kinder an irgendeinem Produkt Spaß haben oder wenn sie in irgendwas aufgeht. Aber sehr viele der Sachen, die nerven halt auch einfach. Und das ist dann macht man Sachen für das Kind, aber würde man halt selber die tun. Es gibt aber manche Sachen, das ist ja manchmal bei Disney- oder Pixar-Filmen auch so, ne? Da gibt es doch nochmal so eine Ebene für Erwachsene, da kannst du auch mal lachen, findest du auch lustig, aber die Kinder genießen das genauso und das war uns neben all dem auch sehr wichtig, dass es eben, ja, dass alle was davon haben und dass die Erwachsenen dann auch Mindblows haben dürfen. Ja.
Ich gehe mal davon aus, dass in diesem Buch sehr viele Aha-Effekte für die Kinder versteckt sind, aber bestimmt auch viele Aha-Momente für erwachsene Menschen, oder? Die Dinge nie wussten.
Auch Ahas, auch Os, auch echt Emotionen. Also
was habt ihr neu gelernt durch das Buch?
Wo soll ich anfangen?
Ja, also ich glaube, die Grundlage ist ja diese vermeintlich kleine Frage. Ne? Sind Dinos wirklich alle tot? Warum leuchten Sterne? Welche Farben hat der Regenbogen? Das war so ein bisschen zu der Brücke vorhin, als du gefragt hast mit dem Unterricht. Ne? Wer ist schuld, in Anführungszeichen?
Ja, in Anführungszeichen?
Haben die Lehrer nicht
also
genug erklärt?
Also wirklich in Anführungszeichen.
Haben wir, haben wir zu wenig
Fragen
gefragt?
Gestellt,
und ich glaube, eine Sache, die so toll ist an Kindern und auch an Kinderfragen ist, dass die Kinder Fragen halt einfach, die... Irgendwann fängt man an, sich ja zu schämen. Ne? Dann denkt man sich so, oh, ist das jetzt eine dumme Frage oder...
Oder stelle ich jemanden bloß?
Also einmal, einmal fällt einfach komplett das Interesse, sodass ich überhaupt erst gar keine Frage habe, aber auch, ich weiß gar nicht, ne, ob das jetzt eine gute Frage ist. Und das gibt's ja bei Kindern gar nicht. Ne? Also, und da finde ich aber auch, dass man... einerseits dieses Selbstbewusstsein, was da drin steckt, nutzen muss, aber dass wir aber auch im Gegenzug solche vermeintlich kleinen Kinderfragen ernst nehmen. Ja, dass wir auch wirklich sagen, ja, man muss ja so eine kurze, kleine Kinderfrage auch nicht kurz und klein beantworten, sondern man kann da halt richtig durchsteigen. Und ich glaube, die Eltern kennen das ja mit diesem ständigen und warum und warum und warum, da ist man ja schnell am Ende.
Ja.
Und wir sagen, nee, pass auf,
hier
Mama,
sind über
Papa,
100 Seiten
Antworten. Keine Sorge.
We got your back.
We got you. Du kannst, also, geh mit. Du kannst, also, auch du willst ja vielleicht auch jede weitere Warum-Frage auch mit beantworten können. Und, typische Arbeitsweise zwischen Marie und mir. Wir sagen, okay, lass ein Buch über Sterne machen. Und dann sagst du, ja gut, über Sterne, wir haben schon 1000 Kinderbücher geschrieben. Und fragt so Marie, ja, was ist ein Stern? So, ja, ein Stern ist ein Bollen aus Gas.
Ist ein was?
Ein Bollen aus Gas.
Bollen.
Dann sag ich, Moment.
Stopp.
Da was ist keine ein Bollen? Antwort. Was ist ein Bollen?
Ja.
Was ist Gas? Also.
Was ist denn ein Bollen?
Ja, und dann, und warum ist es ein Bollen?
Eine Ansammlung. Ja, eine, okay.
Eine
Zusammenrottung von Gasmolekülen.
Und was sind Gasmoleküle? Warum Gas? Was sind Moleküle?
Warum leuchten die?
Genau. Und das.
Wie weit sind die weg? Wie lange
leuchten
sie?
Und warum leuchten die ein? Und warum kommt das bei uns an?
Der leuchtet gar nicht mehr, wenn wir es sehen, oder?
Ja,
manchmal
vielleicht.
So, manchmal so.
So, jetzt kommen. Und jetzt was Emotionales. Sterne leuchten, weil sie. Das Leuchten ist quasi das Fabrikleuchten und die Sterne sind die Fabrik von allen chemischen Elementen, die wir im Universum haben. Das heißt, alle Bausteine, aus der alles auf der Welt aufgebaut ist, Marie, du, ich, der Tisch, der Zug, einfach alles, auch die Luft, die wir
Materie.
Atmen, jede Materie,
alles
wurde irgendwann in einem Stern geboren. Und wir sind alle, wir sind alle Sternenstaub.
Oh. Jetzt nicht esoterisch. Guck mal,
jetzt hat er auch
aber das ist doch schön.
Ja. Genau, und das ist
Sterne
das
sind auch immer positiv.
Ja.
Oder?
Ja, das heißt, wenn du abends jetzt in den Sternenhimmel schaust und siehst, da sind Sterne, die leuchten, dann weißt du, krass, ich schaue jetzt gar nicht nur in den Sternenhimmel und ich bin hier und da, sondern wir sind tatsächlich ein Teil davon. Mhm. Wir sind ein Teil vom Sternenhimmel, aber das, was die Sterne da zum Leuchten bringt, das steckt in dir drin. Mhm. Und ich glaube, dass das was ist, was wir gerade alle total gut gebrauchen können. Zum einen Wissen, weil Wissen macht Mut und macht ein echt so ein richtig, also setzt so eine neue Welt für uns frei, die wir entdecken. Aber auf der anderen Seite machen diese Bücher auch echt Hoffnung.
Und so geht es mir schon
immer. Und gute
immer,
Laune. Ja. Und diese Kombination aus Wissen, Mut, Hoffnung, auch so ein Moment von, wow, krass, Sternenstaub. Dann sitzt man im Zug und schaut aus dem Fenster und denkt, krass, alles Sternenstaub. Und das können wir, glaube ich, gerade gut gebrauchen. So für die Aufgaben, die uns allen bevorstehen, für die Welt, dass wir alles wissen, ansammeln und weitergeben, was da ist und aber halt auch nicht mit so einem Moment von, oh, schwer, sondern hey, wow.
Ja, und so geht es mir schon immer mit Wissenschaft. Ne? Also für mich ist Wissenschaft wunderschön und also ein wissenschaftlicher Blick auf die Welt ist für mich einfach nur bereichernd. Und ich werde so oft gefragt, machst du dir nicht mit diesem rationalen Denken und diesem wissenschaftlichen Analysieren nicht so ein bisschen Magic
kaputt?
Die Romantik der Welt.
Und das ist genau
Nein.
das Gegenteil. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Weil was gibt's denn Schöneres, als dass wir alle Sternenstaub sind? Oder welche Farbe hat der Regenbogen? Der Regenbogen hat alle Farben.
Alle
Farben hat der Regenbogen. Die es gibt.
Man sagt ja immer so ein bisschen lapidar dahin, dass 90% der Menschen doof wären. Und,
wer sagt das denn?
Da würden wir jetzt sagen, wo ist die Quelle?
Na, so nach dem Motto, Menschen erzählen, würdest du das offensichtlich nicht unterschreiben? Also,
ich finde das voll, ich werde ja oft irgendwie, das ist ja sehr schmeichelhaft, Leute denken ja immer, dass ich alles weiß. Und so
weißt du nicht?
Doktortitel, ich weiß viel, aber warum? Weil ich es gelernt habe. Ich lerne einfach sehr gerne. Mhm. Ich habe schon in der Schule, ich war schon immer ein Streber. Ich liebe es, neue Sachen zu lernen. Und das ist ja auch der Großteil meines Berufs, liegt ja auch darin, Dinge zu lernen. Oder ich habe ja auch, das Chemiestudium ist unglaublich lang. Ich habe einfach Sachen gelernt und auch mit Mühe. Also ich glaube, ich bin sehr fleißig, würde ich sagen. Und ich habe so die Grundeinstellung, dass ganz viele derjenigen, die glauben, sie haben kein Talent für Chemie, Mathe, Physik und so weiter, in Wirklichkeit vielleicht da einfach nur einen falschen ersten Eindruck hatten mit Naturwissenschaften. Also schlechte Erfahrung, falscher erster Eindruck und dann halt nie wieder einen zweiten Blick drauf geworfen. Weil so wie wir Menschen sind, oder wenn man sich Kinder anschaut, die ja auch Menschen sind, erstaunlicherweise. Also Menschen sind doch neugierige Wesen. Wir wollen doch wissen, wir wollen doch Dingen auf den Grund gehen. Wir wollen doch auch diese große Kinderfrage, warum, die interessiert uns ja auch, die treibt uns ja auch um. Das geht ja nicht weg. Und irgendwann hat man dann vielleicht dann damit abgeschlossen. Ne? Oder man ist auch in seinem Alltag und hat dann seinen Job und was weiß ich. Natürlich keine Zeit, sich mit Chemie, Physik und Sternstaub auseinanderzusetzen. Aber das ist doch etwas Grundmenschliches und ich bin davon überzeugt, dass wenn man das Interesse hat, da haben wir es wieder, Marie, dass dann der Großteil der Menschen total wissenschaftsaffin ist.
Ja, und ich denke vor allem...
Und das auch versteht, das ist noch ganz wichtig. Auch versteht, ich finde es ganz, mich regt es immer auf, wenn alles so runtergedumpt wird, wenn man davon ausgeht, das versteht das gemeine Volk nicht, sozusagen. Aha. Und dann wundert man sich, ja, dann kommt eine Pandemie, dann wundert man sich, dass dann, keine Ahnung, irgendein Verschwörungsideologe auf Telegram einem was über Viren erzählen kann.
Wahrscheinlich ist natürlich dann auf die andere Hälfte der Miete ist wahrscheinlich, oder eine Möglichkeit, die Miete zu bezahlen, es spielerisch zu erklären, sodass es einfacher ist, das Verständnis irgendwie für scheinbar komplexe Dinge zu haben. Ich kann mich nämlich erinnern, ich habe früher mal die Knopf-Hoff-Show gesehen. Mhm. Ihr kennt die wahrscheinlich ja auch noch, ne, im ZDF. Und das fand ich zum Beispiel total toll. Es ist noch gar nicht so lange her, bis mir klar wurde, dass das Knopf-Hoff für Know-How steht. Also ne, was also da auch für eine Idee eigentlich dahinter gesteckt hat. Und das ist ja eigentlich das absolut spielerische Element gewesen, mit scheinbar komplexen Dingen umzugehen oder sie besser verstehen zu können.
Also ich kann wirklich allen Leuten Mut machen, die so sind wie ich und denken, Chemie, Physik, weiß ich nicht, gar nicht meine Welt. Also die so wie ich eher aus der Kunst, aus der Musik oder vielleicht aus einer komplett anderen Welt kommen und einfach sagen, ich habe nichts mit Chemie zu tun. Ich habe wirklich verstanden, wie das Periodensystem funktioniert. Ich habe aufgezeichnet und habe mich danach auch ein bisschen geärgert, um den Rahmen zu machen, dass mir das in der Schule früher nicht so erklärt wurde, weil ich gedacht habe, es ist doch total einfach.
Ist doch eigentlich total einfach.
Ist doch total einfach. Warum ist niemand gekommen, hat zu mir gesagt, Marie, es ist wie Bausteine. Wie Bausteine. Das, was da steht, CO2, ist einfach nur eine Bausteineinleitung, wie du es zusammensteckst. Das war's. Denk einfach nur in Bausteinen. Das heißt, ich glaube, dass es gar nicht darum geht, sind die einen Menschen in der Lage, es zu verstehen oder nicht. Ich glaube, es ist nur eine Frage von wie.
Abschließende Frage zum Thema Wissenschaft und Chemie. Erstmal dich mal, dein Lieblingselement?
Das kann
du einen Favoriten?
Na klar. So, was ist mein Lieblingselement, Marie?
Kohlenstoff. Na klar. Hört euch bitte unbedingt, wirklich, das ist jetzt ist ein Werbeblock kurz, aber weil
für es... Kohlenstoff.
Es ist, nee, der kommt aus meinem Herzen. Wir machen
viel zu wenig Werbung für Kohlenstoff.
Wir haben ein Lied geschrieben für unser Buch Warum leuchten Sterne? Für das Hörbuch. Heißt Baba Baustein, weil Baba Baustein ist Kohlenstoff.
Es ist der Baustein.
Und wer jetzt nicht...
Baba. Der Baustein.
Baba Baustein.
So wie Bibi Baba.
Und Baba Baustein war wirklich alles schon mal im Leben. Ist ein richtig großer Hit. Und am Ende rastet Mai komplett aus. Also ich habe das Lied eingesungen und Mai kam danach ins Studio und hat einfach einen kompletten Ausraster der Liebe hingeballert, weil sie so ein Kohlenstoff-Ultra ist, dass wenn du jetzt... Also wirklich, wenn du es einmal gehört hast.
Also ich habe ein Lieblingselement, ist klar, Kohlenstoff, und zwar, weil das der Baustein des Lebens ist. Alles Leben basiert auf Kohlenstoff und man muss davon ausgehen, weil das Verrückte ist ja, dass wir, wenn man sich das Periodensystem der Elemente anschaut, das gilt ja nicht nur auf der Erde, das gilt ja im ganzen Universum. Mhm. Wir wissen ja, das ist ja schon mal ein Ding, oder? Dass man weiß, aus diesen Bausteinen ist das Universum aufgebaut und man muss eigentlich davon ausgehen. Man muss davon ausgehen, dass wenn wir irgendwann Aliens begegnen, die werden auch auf Kohlenstoff basieren, weil kein anderes Element in der Lage ist, so eine besondere Chemie...
Hat man schon mal ein Gesprächsthema.
Ja, so besondere Bindungen, also zwischen den Atomen einzugehen, dass so was Komplexes wie Leben überhaupt entstehen kann. Weil alles andere, was nicht Kohlenstoff ist, dann halt eher direkt sowas wie ein Stein macht. Ich vereinfacht gesagt. Und mein Lieblingselement, es hat auch viel mit Leben zu tun, mein Lieblingsmolekül, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen.
Hat auch viel mit Leben zu
tun. Ich wollte dich korrigieren. Das sagt viel aus, wie ich gelernt habe, Leute.
Mir ist es auch aufgefallen, aber ich hätte mich nicht getraut. Ich wollte dich
unterbrechen, das ist nett, ja.
So, oh nee, bloß nicht die Chemikerin unterbrechen. Mein Lieblingsmolekül ist natürlich Wasser.
Wasser.
Ein ganz tolles Molekül, das eigentlich, es ist ein ganz kleines Molekül, das wissen wir, H2O. 2H, ein O, nur drei Atome. Und so kleine Moleküle sind eigentlich zu den irdischen Bedingungen, die wir auf der Erde haben, gasförmig. Das ist viel zu klein, um quasi zusammenzuhalten zu einer Flüssigkeit, sondern würde halt einzeln in der Luft rumschweben, hat aber einen kleinen Knick in der Mitte und ist deswegen polar, sagt man, was man sich so ein bisschen vorstellen kann wie Magnete. Das heißt, Wassermoleküle halten ganz stark aneinander fest und nur deswegen haben, wegen diesem kleinen Knick in diesem kleinen H2O-Molekül, haben wir überhaupt flüssiges Wasser und auch Leben auf der Erde.
Ich sag mal so, ist ganz gut, dieser Knick.
Ja.
Weil ohne Wasser...
Und das meinte ich mit Schlüssel zu einer unsichtbaren Welt. Ne? Also wir können Wasser sehen, wir können Wassermoleküle nicht sehen. Aber wenn wir uns mal fragen, warum ist Wasser so, wie es ist?
Ich frage mich schon immer, warum Wasser auf Wasser liegt.
Warum Wasser was?
Auf Wasser liegen kann. Wenn ich im Meer bin, warum unterschiedliche Höhen da sind. Und für mich ist immer das Gefühl, warum kann dieses Wasser auf... Und ich habe mich nie getraut, diese Frage zu stellen, weil sie hört sich schon so doof an. Aber ich frage sie dich jetzt mal einfach.
Ja, also
verstehst du, was ich meine?
Du meinst verschiedene Wasserschichten oder meinst du... Ja. Weil das hat ist interessanterweise auch Teilthema in unserem Sternebuch, weil je nach Temperatur rücken Wassermoleküle näher oder weiter voneinander weg. Mhm. Also um es mal ganz platt zu sagen, im Eis siehst du das ja. Ein Eis ist ja ein Feststoff und da siehst du das, sind die Teilchen nah beieinander. In der Flüssigkeit, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, in der Flüssigkeit sind sie so ein bisschen weiter auseinander und im Gas ist so jeder für sich. Deswegen können wir hier durch die Luft einfach so, ne, spüren wir gar nicht, weil die Teilchen sehr weit voneinander weg sind. Und so gibt es auch im Wasser, je nach Temperatur, verschiedene Dichten. Ne? Also grundsätzlich, je kälter, desto dichter. Aber dann gibt es noch, aber da müsste ich jetzt einen extra Vortrag halten, die sogenannte Anomalie des Wassers. Deswegen ist der Feststoff nicht das dichteste, sondern liegt oben. Also oben ist eine Schicht, also die Schicht Eis. Dass die Eisschicht oben ist, ist auch was ganz Besonderes an Wasser. Normalerweise müsste die Eisschicht ganz unten sein. Also je kälter, desto dichter. Genau. Und weil es diese Ausnahme gibt quasi beim Wasser, gibt es auch unter einem gefrorenen Teich oder unter einer Eisschicht auch noch Leben in einem See, also in einem Teich. Auch deswegen ist Wasser ganz toll, auch wegen seiner Anomalien, wegen seiner Ausnahmen. Ja.
Okay, also das sind jetzt dein Lieblingselement und dein Lieblingsmolekül und dich frage ich natürlich auch, Marie, so jetzt wo du das Periodensystem so gut beherrschst.
Naja, also wenn man jetzt weiß, was Mai gerade an Fandom ab.
Eine Ode auf Kohlenstoff.
Ja, na klar. Also ich meine, ich habe Kohlenstoff ein ganzes Lied geschrieben.
Wobei, ich habe dir doch zu Weihnachten, was war es, Weihnachten, Geburtstag, habe ich dir Gallium geschenkt, ne?
Ja, das ist mega schön. Das ist halt...
Wow.
Nein, das ist wirklich richtig schön. Das ist so ein...
Ist ein Metall?
Ist ein Metall, ist fest. Ganz, ganz, wirklich richtig silberglänzend, strahlend, fest. Und wenn du es in die Hand nimmst, dann wird es flüssig.
Es sieht aus wie Quecksilber.
Also es ist wie so ein Taschenwärmer. Wenn man da was zusammen macht, dann wird das auch...
Es ist ganz flüssig.
Genau.
Okay. Richtig flüssig. Und vor allem...
Die Schmelztemperatur ist einfach sehr... Also es schmilzt schon. Also sonst müsstest du ja Metall sehr stark erhitzen, damit es flüssig wird. Und Gallium wird schon flüssig bei Körpertemperatur. Okay.
Und es ist einfach total schön, weil es richtig strahlend silber ist. Und durch diesen...
Und das benutzt man einfach so
zum Spielen.
Zum Glücklichsein.
Habe ich Marie einfach mal ein Töpfchen Gallium geschenkt. Einfach weil es Spaß macht. Bibi, einfach weil es cool klingt. Gallium einfach weil es Spaß macht.
Sowas wie ich auch. Das kann ich einfach kaufen, Gallium.
Kann man auch einfach kaufen, ja.
Also gut, wir lernen.
Gallium kaufen,
entweder Gallium kaufen, um glücklich zu werden, oder Bibi Bieber hat da mal eine Frage gelesen, um glücklich zu bleiben. Also ich kann nur alles, was ich bisher gesehen und gelesen habe, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und dementsprechend wünsche ich natürlich für das Buch jeglichen Erfolg, den es verdient. Es ist ja auch Weltfrauentag heute. Und ich provoziere jetzt einfach gleich mal eine Frage. Brauchen wir überhaupt einen Frauentag? Und wenn ja, warum?
Ja, das können wir ganz kurz beantworten, ist doch gar kein Problem, ein Spaß. Also wir wollen natürlich eine Welt haben, in der das nicht mehr nötig ist. Aber allein schon, wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal einfach bei mir persönlich bleibe als Beispiel, wie was für ein Thema das auch immer ist, dass ich eine Chemikerin bin oder eine promovierte Chemikerin, dass das immer noch so ein Ding ist. Ja, zeigt wenn allein, dass sie denn noch ein Ding sind. Und zwar in dem Ausmaß.
Wenn wir sagen, wir möchten gerne, dass alle Menschen so behandelt werden, als wären sie eben ein Haufen Sternstaub und zwar in gleichberechtigter Haufen Sternstaub, dann machen wir einfach mit allen Mitteln das so lang, bis es nicht mehr braucht. Genauso wie wir so lange Fragen beantworten, bis man es verstanden hat. Wir machen ja die Antworten nicht aus Prinzip und die Fragen auch nicht aus Prinzip. Und ich glaube auch, dass es diesen Tag nicht aus Prinzip braucht. Wobei ich ehrlich gesagt richtig viele tolle Frauen und auch ehrlich gesagt generell non-binary Menschen in meinem Leben habe, die ich jeden Tag gerne feiern würde und auch gerne an einem Special Tag. Aber das ist dann was anderes. Aber ich glaube, solange wir noch nicht an dem Punkt sind, dass alle Menschen gleich behandelt werden wie der gleiche Haufen Sternstaub, solange finde ich es gut, dass wir solche Tage haben. Und ich finde, es gibt auch noch ein paar andere Tage,
die
einfallen würden, wo ich denke, da gibt es auch noch ein paar andere Menschen, die Sternstaub sind, die auch so einen Tag verdient hätten.
Und sind wir auf einem guten Weg? Was meint ihr?
Wir sind auf dem Weg.
Ich habe so die Theorie, dass die Welt jeden Tag ein bisschen besser wird, eben weil die nachfolgenden Generationen einfach mutiger sind, lauter reden, argumentativ deutlich stärker sind und mehr vorleben, dass es tatsächlich ja egal ist, wer oder was du bist.
Ja, ich finde es schon, also was mir schon Sorgen macht, ist, dass es ja heutzutage so schwierig ist, dass man sich erstmal auf eine gemeinsame Realität irgendwie einigen muss. Ne? Noch nie war es so leicht, an so viele Informationen zu kommen und noch nie war es so schwer, Informationen richtig einzuordnen. Und wenn wir nicht in derselben Realität leben, ne? Wenn wir uns noch nicht mal zum Beispiel auf Fakten oder also im Sinne von Naturgesetze oder so einigen können, was ja Wissenschaft wird ja leider sehr viel gechallenged da auch. Wir brauchen so eine kleinste gemeinsame Basis und ich glaube, solange wir die verteidigen können, können wir auch alles andere auf dieser Basis schaffen. Aber das ist nicht selbstverständlich und ich bin auch hoffnungsvoll, wenn ich wenn ich mit jüngeren Menschen zu tun habe, entweder einfach die jetzt 10 oder 15, 20 Jahre jünger sind, egal, also auch selbst mit Kindern, es macht einen schon hoffnungsvoll und ich glaube, diese Hoffnung darf man auch nicht aufgeben. Also ich glaube, so ein Grundoptimismus.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir alle weiterhin gemeinsam wissen, es braucht diese Basis. Die Basis ist wie der Tisch und dann können wir an den Tisch kommen und da auch streiten. Da kannst du dann auch provokante Fragen stellen und sagen, brauchst noch einen Frauentag? Und dann kann jemand sagen, wie kannst du überhaupt nur die Fragen stellen? Aber wir sitzen an einem Tisch gemeinsam und diskutieren über diese Frage.
Und diese Tische
muss es weiterhin geben. Und wir müssen alles dafür tun, dass es Tische gibt, an denen wir zusammenkommen.
Und sollte an so einem, oder dürfte an so einem Tisch auch jemand sitzen, der oder die es einfach aufgrund einer erhöhten Jahreszahl noch nicht besser weiß, aber es eventuell besser wissen möchte?
Klar, also ganz ehrlich, stell dir doch mal vor,
ist ja auch immer so ein Ding, dass viele ältere Menschen gecancelt oder abgestraft werden von der vermeintlich jüngeren Generation, weil gar nicht, für mein Empfinden, manchmal gar nicht so richtig respektiert wird, dass man das zu einer gewissen Zeit früher einfach nicht besser wusste und man einfach eine gewisse Zeit braucht, um im Heute, in der Generation Alpha oder Z, zumindest gedanklich ankommen zu können.
Ich glaube, oder was ich beobachte, ist, dass solange Menschen wirklich interessiert Fragen stellen und auch wissen wollen, dass es total gar keine Rolle spielt, wie alt man ist, was man für eine Frage stellt. Wenn man aber gar nicht wirklich wissen will und wenn man gar nicht wirklich wachsen will, ja gut, dann sind wir in einer anderen Debatte sozusagen. Ja, das heißt, meine Beobachtung ist die, dass wenn Menschen sich begegnen, egal wie alt, egal woher und wirklich interessiert aneinander Fragen stellen, dass dann eigentlich überhaupt niemand irgendwie weggecancelt wird.
Mai hat es ja eben schon so in so einem Halbsatz angedeutet, dass es in der Wissenschaft nach wie vor ein Problem darstellt, dass du als Frau, in Anführungszeichen, so habe ich es gerade verstanden, nicht ganz so ernst genommen wirst, dann und wann. Ist das bei dir, was ist so das Hauptding, wo ihr sagt, ob das jetzt Pay Gap ist oder eben sowas, wo ihr sagt, da ist einfach noch so viel Nachholbedarf?
Kann ich dazu aber was sagen? Also ich in der Wissenschaft, also jetzt als ich Doktorarbeit gemacht habe und in der Forschung, ist es zumindest in der Naturwissenschaft, also für mich als Chemikerin, wo man mit Daten und irgendwie Auswertungen und Molekülspektren oder so arbeitet und wo es auch darum geht, was hast du geforscht, was kam raus und so weiter, ist es mir deutlich leichter gefallen, auch vielleicht so Vorurteile oder Klischees, die vielleicht mal am Anfang bestanden, ziemlich schnell niederzureißen.
Weil du zeigen
kannst. Da ist man sehr schnell auf einer Sachebene. Mhm. interessanterweise, da ich ja so quer eingestiegen bin in die Medien, die natürlich viel oberflächlicher sind, merke ich dann schon, ah krass, das spielt jetzt anscheinend eine viel größere Rolle. Mhm. Erstens, dass ich eine Frau bin, aber interessanterweise auch, dass ich einen Doktor habe.
Dass du so viel
der natürlich
weißt.
Überhaupt nichts Besonderes. Ich meine, als Chemikerin macht man halt einen Doktor. Aber ja, das ist so.
Hat ja nicht jeder. Also
da bildet sich jetzt aber bei den Chemikern auch niemand was drauf ein. Ne? Ich meine, das ist einfach ein Teil deiner Ausbildung, weil du halt da forschst und so weiter. Und das finde ich schon ganz interessant, wie solche Oberflächlichkeiten natürlich in so einer Branche wie der Medienbranche dann eine total große Rolle spielen. Also sowohl irgendwie, dass ich eine Frau bin, als auch, dass es dann aber auch, ah ja, ist ja doch ganz okay, weil die hat ja einen Doktor. Weißt du, im ersten Moment so, ist eine Chemikerin? Ah nee, aber okay, die ist wohl doch schlau. Aha.
Und wo siehst du noch den größten?
Wo sehe ich ihn nicht?
Wo siehst du ihn nicht?
Also ich sehe ihn bei mir, wenn ich abends nach Hause laufe. Ich sehe ihn, wenn ich ungefragt Hände am Arsch habe. Ich sehe ihn, wenn ich ungefragt Hände auf dem Oberschenkel habe. Wenn man mich fragt, warum ich Kinderbücher schreibe, obwohl ich keine Kinder habe. Wenn ich sehe, wie mit all meinen Freundinnen umgegangen wird, wenn sie Kinder bekommen, wie mit all meinen Freundinnen umgegangen wird, die keine Kinder bekommen, wie wir heutzutage noch immer wieder und zwar viel zu oft über Beziehungstaten lesen, anstatt dass wir sagen, hey, das ist ein Femizid, so Frauen werden ermordet, das ist kein Beziehungsdrama. Das ist ja eine ganze Palette an Themen, die wir haben. Und ich glaube, dass es aber auch ein Tag ist, von dem wahnsinnig viele Männer profitieren. Weil genau wie du sagst, wenn man sich die junge Generation anschaut und das Gefühl hat, wow, da sind total viele Themen schon sehr viel weiter, sehe ich, dass das auch den Jungs und den jungen Männern total gut tut. Mhm. Und dass das eben nicht so ist, dass man das Gefühl hat, wow, das ist jetzt irgendwie was, wo wir ganz spitz jetzt nur darüber reden, dass Frauen jetzt mehr in Vorständen sitzen sollen oder was auch immer, sondern dass es darum geht, dass wir als Menschen fragen, wie wollen wir miteinander umgehen? Und wenn wir sagen, unser gemeinsamer Tisch, auf der einen Seite, wie Mai gesagt hat, das sind die wissenschaftlichen Fakten und auf der anderen Seite haben wir im Kern uns darauf geeinigt, dass Menschen und die Menschenwürde unantastbar sind und Menschen gleichberechtigt sind, ja, dann ist es doch total toll, dass wir alle gemeinsam alles dafür tun können, dass es auch wirklich so ist.
Also das meine ich ja damit mit meinem Gefühl, wenn ich sage, dass ich glaube, dass die Welt jeden Tag ein bisschen besser wird. Was antwortest du denn darauf, wenn dich jemand fragt, warum du ein Kinderbuch schreibst, obwohl du keine Kinder hast?
Geschickt die Frage gestellt. Das wolltest du jetzt nicht fragen, ne? Sondern nein, nur, aber, was antwortet ne, Marie darauf, wenn naja, das jemand fragt?
Ich bin 44 und muss mir auch dann und wann die Frage anhören, warum ich noch kein Familienvater bin, ne? Oder warum ich nicht verheiratet bin.
Ja, ich finde es einfach weird, warum das immer bei Kinderbüchern gefragt wird, warum man dann da so einen Bezug haben muss. Also
40 fragt man ja auch nicht, ob man privat auch gerne mal jemand umbringt. Oder ja, warum man jetzt anfängt, da Bücher zu schreiben.
Ich denke auch, dass die meisten Krimiautoren nicht unbedingt Leute umbringen und es trotzdem schreiben. Ne? Also man hat doch auch, und ist auch ganz verrückt, denkst Marie kennt schon? Auch Kinder. Das ist total, das ist,
persönlich sogar.
Ja,
wirklich?
Sie kennt Kinder. Persönlich Kinder.
Das gibt's ja nicht.
Und,
wie konnte denn das passieren?
Ja, redet auch manchmal mit welchen. Also das ist irgendwie eine seltsame Frage, die aber auch natürlich auch mit diesem, mit eine Mischung aus, also auf eine verquere Art und Weise erleichtert und auch traurig, dass du das auch gefragt wirst als Mann, aber als Frau wird man natürlich viel mehr darüber
Absolut
auch
nicht
bewertet. Ne? Also einerseits, was ist irgendwie mit dieser Mutterrolle, die ja auch mit sehr, sehr vielen Widersprüchen übergossen wird.
Gleichzeitigkeiten verbunden ist.
Zerrissenheiten, ja.
Das Gute ist schon mal, man sagt ja immer, dass es für so ein Kind ein ganzes Dorf braucht. Und ich bin halt ein Dorf für ganz viele Leute. Das ist schon mal super wichtig, dass wir darüber reden, dass es dieses Dorf muss ja auch irgendjemand sein. Mhm. Und dass wir auch darüber reden, dass Kinder zu bekommen und Kinder zu haben und sich um Kinder zu kümmern, dass das einfach wirklich ein Fulltime-Job ist, dass das Arbeit ist und dass, wenn man so diese Arbeit macht, man vielleicht das dann auch nicht hinkriegt, zwei Kinderbücher zu schreiben parallel und sie zu zeichnen in einem Jahr, sondern dass man dann halt auch sagen muss, hey, das eine ist wahnsinnig viel Arbeit und das andere ist auch wahnsinnig viel Arbeit. Das heißt, Grüße gehen raus an alle Leute, die schreiben, die Bücher schreiben und Bücher malen. Wir wissen, dass das parallel zu machen, so wie bei jedem anderen Job, mit Kindern halt auch ein anderer Spagat ist. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum man nicht Lust hat, für Kinder Bücher zu schreiben und für Kinder Musik zu machen, weil das einfach total viel Spaß macht.
Das ist so, wie wenn ich nicht verstehe, warum hast du dich für Chemie interessiert? Dann will ich immer so schreien, warum interessieren sich nicht alle für Chemie?
Bei Matze Hilscher im Podcast gibt es ja immer eine große Plakatwand am Alexanderplatz, glaube ich, auf die man etwas raufschreiben darf. Ich würde euch jetzt jeweils einen Wunsch geben, den ihr den wichtigen Entscheidungsträgerinnen und Trägern in der Politik äußern dürft, und dieser Wunsch würde auch erfüllt.
Es gibt ja einfach Krisen, da wüsste ich selbst nicht, was wir machen sollten. Mhm. Zum Beispiel die Informationskrise. Damit meine ich, dass es immer schwieriger wird, Realität von einem Fake
verifizieren,
zu unterscheiden,
was es war und was es
eine
falsch.
Gemeinsame Wirklichkeit zu finden.
Wo KI nicht nur positiv
genau,
zu beiträgt.
Genau, wie wir damit umgehen, mit diesem Informationszeitalter, mit KI, mit Algorithmen und mit auch diesem freien Internet, weil mir fällt auch keine gute Lösung ein, die nicht auch vieles sehr schlecht machen würde. Mhm. Bei der Klimakrise fallen mir ganz viele konkrete Sachen ein, die man machen müsste, wenn man es so hinkriegen würde, auch langfristig zu denken. Nicht nur kurzfristig zu denken, sondern langfristig zu denken. Und dann ist eigentlich ganz klar, egal wie man denkt, da hat es auch frei von Ideologie, selbst wenn man nur an Geld denken würde. Wenn man sich nur um die Wirtschaft kümmert, selbst dann müsste man die Klimakrise halt genauso mit der gleichen Leidenschaft bekämpfen, wie jemand, der halt an die Umwelt denkt.
Übrigens
auch Teil von unserem Buch. Und
einfach erklärt für Kinder.
Genau.
Klimakakastrophe.
Die Klimakakastrophe, wie wir es nennen. Und ich weiß gar nicht, was frustrierender ist. So also eine Krise, wo mir noch nicht mal eine gute Idee einfällt, wie man das sinnvoll angehen könnte. Oder diese Klimakrise, wo wir schon seit Jahrzehnten eigentlich wissen, wo es hinläuft und gefühlt nichts passiert.
Posten, ne? Also es ist halt irgendwie da und man kann es immer mal wieder anbringen.
Also
so
wenn ich mir das wünschen könnte, dass wir, also da, sogar mit konkreter Wunschliste, das würde ich mir sofort wünschen.
Wie sieht dein Wunsch aus?
Mein Wunsch ist, ich hätte gerne unendlich viele Wünsche.
Nein, das zählt jetzt nicht.
Das hast
nicht.
Du aber vorher nicht gesagt. Ich habe unendlich viele Wünsche, weil
das hättest du früher sagen müssen.
Das ist wissenschaftlich nicht möglich.
Das musst du mir erstmal beweisen.
Gut, dann hast du unendlich viele Wünsche. Ja. Und was ist der erste Wunsch von den unendlichen Wünschen, den du in der Politik einsetzt?
Der erste Wunsch wäre sehr nah an dem von Mai, aber eben auch, weil es sehr eng miteinander verknüpft ist. Also ich glaube, was manchen Menschen noch nicht ganz klar ist oder was wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir ja bei der Klimakatastrophe vom Klima reden. Wir reden aber ja gleichzeitig auch vor allem darüber, was das macht mit uns Menschen. Also Klima und die Klimakatastrophe ist der größte und wichtigste Fluchtgrund für Menschen. Das heißt, es ist ja nicht nur eine Frage über Klima, über Kipppunkte, über Dinge, die für manche Menschen auch zu abstrakt sind, was ich total nachvollziehen kann, sondern wir reden eigentlich darüber, wie wollen wir als Menschen eigentlich leben in Zukunft? Und wollen wir, dass in Zukunft nur wenige Menschen gut leben und überleben, oder wollen wir im Sinne der Menschlichkeit, dass maximal viele Leute gut leben und überleben können? Und ich fände es super schön, wenn wir auch im Gespräch anfangen, darüber zu reden. Also wenn wir viel mehr darüber reden, hey, die Frage um Klima ist auch eine Frage um, wie wollen wir als Menschheit eigentlich leben? Wer wollen wir eigentlich sein? Und es ist auch eine Chance zu sagen, wir wollen Menschen sein, die im Sinne von Bibi Bieber mutig und hoffnungsvoll das mit allem Wissen hingehen und ins Gestalten gehen, und zwar mit der absoluten Überzeugung, dass Menschlichkeit das Allerwichtigste ist, was wir haben und was uns alle vereint. Und dann merkt man auch, warum ich 100 Wünsche brauche, weil eben alles sehr eng miteinander verknüpft ist und wir dann ganz schnell auch bei soziopolitischen, bei gesellschaftlichen Themen sind, aber eben vor allem, glaube ich, bei der Frage, wie wollen wir eigentlich leben?
Okay. Also ich hätte große Lust darauf, dass ihr mir beide zum Schluss noch jeweils eine Frage beantwortet. Die könnt ihr euch selber aussuchen, aber ihr wisst natürlich nicht, welches ist, denn sie stammen aus dem Fragebogen von Marcel Proust. Und ich fange jetzt einfach mal mit dir an, Mai. Du sagst einfach mal Stopp und dort, wo du...
Ah, das meinst du mit aussuchen.
Das meinst du mit aussuchen.
Stopp.
Stopp. Und die Frage, lustig, ihr Lieblingsvogel?
Lieblingsvogel... Das ist ja wie bezahlt. Ja.
Ich glaube, es ist ja kein Mensch, aber es ist tatsächlich
wirklich, ich kann bestätigen, du hast es nicht.
Also, mein Lieblingsvogel ist der Kiwi oder der Kiwi, der neuseeländische.
Oh, habe ich gerade im Wikipedia und Einschlaf-Podcast war gerade die aktuelle Folge über den Kiwi. Ich dachte so, heute kommt was mit Obst, aber es war der Vogel.
Ich bin eine der wenigen Menschen, die, also zumindest in letzter Zeit, einen echten Kiwi gesehen haben, also in real life. Also, das ist auch schon Jahre her. Also, ich war damals mit meinem Mann in Neuseeland ein paar Wochen.
Ihr seid mit der Bahn gefahren.
Da sind wir mit der Bahn hingefahren, selbstverständlich. Und, und dann habe ich gedacht, ja gut, dann gucke ich mir so einen Kiwi an. Die sind ja hier überall. Das ist nur der neuseeländische Vogel. Und dann stellte sich, was ich halt bis dahin selbst nicht wusste, ist, dass der Kiwi ist halt vom Aussterben bedroht, seit auf diese Insel eben Katzen, Opossums und Co., also Raubtiere eingeschleppt wurden, gegen die der Kiwi überhaupt nicht vorbereitet ist. Weil der Kiwi ist ungefähr so groß wie ein Huhn. Er kann nicht fliegen. Er ist sehr laut und er ist sehr süß und ist halt, wenn dann so ein Opossum kommt, ist er halt weg.
Machtlos.
Und wir waren dann in so einem Reservat.
Sehr langen
Schnabel. Die Ranger haben sich einfach auch unglaublich viel, also das war auch ganz herzzerreißend, weil in diesem einen Kiwi-Schutzgebiet mussten Kiwi-Eier, sobald die gelegt wurden, sofort von den Rangern eingesammelt werden und zu einer Zuchtstation gebracht werden, weil diese Eier hatten keine Überlebenschance. Mhm. Die Menschen mussten den Kiwis ihre Babys wegnehmen. Also es ist total schlimm. Ich denke mir auch so, was sich der Kiwi dann denkt, wenn die dann zurückkommen und sagen, hey, wo sind unsere Eier? Ja, die sind auf der Zuchtstation, weil sonst gäbe es die gar nicht mehr. Dann gab es noch einzelne Inseln, also kleinere Inseln von Neuseeland, die dann reine Kiwi, also so predatorfreie Kiwi-Inseln waren und so. Und langsam gibt's Fortschritte, aber der Kiwi ist ein gutes Beispiel, also eine Metapher für gewissermaßen auch für die Klimakrise oder dafür, was passiert, wenn sich die Umwelt mit Evolution und so alles in einem Gleichgewicht ganz langsam nicht aufeinander eingestellt hat, abrupt verändert wird durch Menschen typischerweise, sodass die Natur nicht mehr hinterherkommt. Aber auch ein schönes Beispiel dafür, dass der Mensch, der das ja verkackt hat, indem er die Katzen da eingeschleppt hat, das auch wieder gut machen kann. Also wenn man selber schuld ist, hat man aber auch ist es gut, das einzusehen, und dann hat man aber auch die Power, das wieder zu ändern.
Das Witzigste ist wirklich, dass wir...
Sehr schöne Antwort.
Weil du gefragt hast vorhin nach dem Kohlenstoff, und dann sagen wir, ja, wir haben so auch ein Kohlenstofflied, und jetzt ist die nächste Frage, dein Lieblingsvogel, und sagen, der Kiwi, und wir haben auch ein Kiwi-Lied geschrieben. Wirklich, ohne Witz, wir haben wirklich auch ein Kiwi-Lied geschrieben.
Und dann gucken wir doch mal.
Als hättest du einfach hier gerade nur Werbung gemacht für unsere...
Nee, also ich kann zugeben, es ist wirklich alles reiner Zufall. Du sagst jetzt auch Stopp, und ich will wissen, ob es dazu auch
ein Lied gibt. Stopp!
Was verabscheuen Sie am meisten?
Es klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber also im Großen Sinne tatsächlich Ungerechtigkeit. Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Bäume umarmen und so, aber
noch
ich kann es wirklich körperlich nicht ertragen. Also mein Gehirn kann es nicht fassen. Und das liegt auch daran, dass mein Gehirn besonders funktioniert, deswegen fahre ich ja auch so gerne Zug. Aber ich kann es einfach nicht, das macht für mich keinen Sinn. Und das genau wie Mai auch sagt, es macht auch langfristig keinen Sinn. Also wir haben in unserem Buch eine kleine Fabel eben über die Klimakatastrophe, die das, finde ich, total gut bezeichnet. Wenn wir ungerecht leben, und das bezieht sich auf alles, und uns so verhalten, als würden wir quasi in einem Raum sitzen und wir produzieren Scheiße, also Ungerechtigkeit, und weil die uns nervt, schmeißen wir sie einfach nur nach hinten. Dann wird halt irgendwann, wenn wir so weitermachen,
Scheißberg,
irgendwann das Zimmer voller Scheiße sein. Ja, und das ist halt auch für dich dann total scheiße. Das heißt, für mich, mein Gehirn kann das nicht fassen. Und deswegen hasse ich tatsächlich Ungerechtigkeit ziemlich, ziemlich doll. Und auch Dinge, die stinken.
Ja, also, was mir bleibt, ist mich wirklich von ganzem Herzen für dieses Gespräch zu bedanken. Weil ich finde wirklich, wenn man euch beiden zuhört, dann muss man sich ein ganz klein bisschen weniger Sorgen machen. A, weil es Möglichkeiten gibt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und B, weil es mindestens zwei Frauen gibt, die da ganz tatkräftig unterstützen. Einmal mit diesem wunderbaren Buch auf der einen Seite, auf der anderen Seite wissenschaftlich belegt. Und dementsprechend möchte ich all unsere Zuhörerinnen und Zuhörern einfach tatsächlich die mindestens 7 Jahre alt sind, dieses Buch ans Herz legen, diesen Podcast ans Herz legen und auch diese 2 wunderbaren Damen ans Herz legen. Vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid.
Ja, danke, danke für die Einladung.
Alles Gute und ja, ein bisschen Werbung für unseren Podcast wollen wir auch machen. Abonniert ihn, liked ihn, stellt Fragen, denn auch das ist ja, glaube ich, mittlerweile bei Spotify möglich, Fragen zu stellen bzw. Fragen zu beantworten, die wir in der Redaktion gestellt haben. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann mit einem Gast, von dem ich wie immer nicht erzähle, wer er oder sie sein wird. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, schön, dass ihr dabei wart, euer Sebastian.
Tschüss!
Tschüss!
Tschüss!